The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast Besuch aus der Schweiz, Komiker Marco Rima. Über die Corona-Zeit, seine damalige Kritik an den Maßnahmen und wie er heute dazu steht. Ich begrüße den Comedian, Kabarettisten, Schauspieler Marco Rima in meiner Sendung. Es ist mir eine große Freude. Hallo, lieber Marco.
Guten Morgen, auch ja, ihr. Schön,
ja, herzliche Grüße in die Schweiz, in die schöne Schweiz.
Ja, wir haben momentan ganz tolles Wetter. Die Sonne scheint und ich werde danach ganz bestimmt noch ein bisschen mich aufs Rad setzen und um den See fahren.
Ja, toll. Früher habe ich tatsächlich die Mutter meines Kindes, dessen Familie haben einen festen Campingwagen an der Eiger Nordwand und da haben wir immer, also in Grindelwald, und da haben wir immer Urlaub gemacht und ich mag die Schweiz ja sehr, sehr gerne.
Ja. Oh wow, dann warst du also Eiger Nordwand, also da bist du aber nie hochgekraxelt, oder?
Nee, bis jetzt noch nicht. Kommt vielleicht noch. Ja. Ich freue mich total. Ich bin fast schon aufgeregt, kann man sagen, weil ich bin natürlich ein großer Fan und ich habe auch schon, glaube ich, ein bisschen länger daran, ein bisschen an den Nerven gesägt und immer gefragt, ob es denn möglich ist, dass du in meine Sendung kommst, und jetzt ist es endlich soweit.
Ja. Ja, ich freue mich auch. Es war einfach sehr hektisch die letzten paar Monate, weil einerseits habe ich das neue Programm für die Schweiz, Don't Worry, Be Happy, vorbereitet. Ja. Hat jetzt Samstag vor einer Woche Premiere und freue mich auf Deutschland. Da komme ich ja mit, ich weiß es nicht, auf Tour. Hm. Und das hat einfach, war halt auch für mich aufregend und hektisch und alles auf die Reihe zu bringen. Von daher musste ich zwei, dreimal noch absagen.
Ja, ja, aber ich bin ja trotzdem froh, dass ich bin ja froh, wenn ich nicht so auf die Nerven gehe. Ja.
Nee, überhaupt nicht.
Okay. Ja, ich habe mir jetzt einige Sachen von dir angeschaut. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt nicht direkt mit irgendwie dem Corona-Thema hier reinstarten will, aber trotz alledem ist mir das natürlich in der Corona-Zeit aufgefallen, die Sendung, die du gemacht hast. Du wirst sicherlich sehr oft darauf angesprochen. Und jetzt habe ich mir aber auch Sachen angeschaut, die danach passiert sind, also Interviews, die du gegeben hast, wo du auch drauf angesprochen wirst und so weiter und so fort. Ein bisschen auch... Man reflektiert, die Leute reflektieren, die dich ansprechen, du reflektierst und so weiter über diese Zeit und über das, was du da gemacht hast. Wie wirst du denn mittlerweile in der Schweiz gesehen? Ist das anders als noch vor Corona?
Ja, ich habe in den extremen Zeiten, habe ich immer gesagt, vom Publikumsliebling zum Vollpfosten, weil natürlich viele Leute in Angst und Schrecken waren. Und das war politisch meiner Meinung nach ein Verbrechen, dass man Leute dermaßen in Angst und Schrecken versetzt hat. Und verstehe dann natürlich auch Menschen, die auf jemanden wie mich, der eigentlich ja immer auch sagt, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, negativ reagieren. Und vor allem, wenn man dann natürlich auch noch so ein Maßnahmenkritiker ist, weil ich habe gesagt, ich verstehe nicht, wieso, dass ich mich nicht mehr auf eine Parkbank setzen darf oder warum man draußen eine Maske tragen muss oder was auch immer. Die Leute, denen wurde ja impliziert, wenn wir das alles ganz schnell machen, dann ist Corona auch vorbei. Mhm. Und ich habe Freunde, sind Virologen, die sagen einfach auch, es gibt so eine gewisse Laufzeit oder eben wie gesagt, es war meiner Meinung nach keine Pandemie, weil auch selbst Pandemien gehen vorbei nach zwei Jahren. Aber ich glaube, dass jetzt so eine Art, man ist ein bisschen liebenswürdiger geworden im Umgang und viele schweigen aber auch im Sinne von, sie wollen gar nicht mehr drüber reden. So von wegen, lass uns vergessen und vergraben. Und da tue ich mich schwer, weil ich der Meinung bin, es würde uns schon allen auch gut anstehen, für alle. Das noch einmal emotional und auch politisch aufzuarbeiten, weil das war sehr krass, was da gegangen ist, abgegangen ist. Vor allem auch natürlich rechtlich, also da wurden Gesetze, die bei uns Bundesverfassung, bei euch im Grundrecht, die wurden natürlich mit Füßen getreten. Das geht nicht. Das ist überhaupt ein Problem, glaube ich, der Welt. Wenn sich alle Völker und alle Nationen zum Beispiel nur schon an die Charta, UNO-Charta halten würden, hätten wir keine Probleme, hätten wir auch keine Kriege. Ist abgemacht, unter den Völkern abgemacht. Aber die Politiker interpretieren mal so und dann vielleicht wieder so. Also je nachdem. Und das war halt während Corona auch so. Und da gibt es Leute, die finden, ja, da sollte man drüber sprechen. Und entschuldigen sich auch bei mir, also im Sinne von also NZZ-Journalisten, also Neue Zürcher Zeitung oder Redaktionen, die mich in Sendungen holen, so von wegen, boah, das war nicht in Ordnung, wir haben sie ja total schlecht gemacht und jetzt, wenn ich so im Nachhinein gucke, was sie gesagt haben, wie sie da, dann, ja, das tut mir total leid und ich sage immer, ja, freut mich, aber auf der anderen Seite, es ging mir nie um richtig oder falsch, sondern es ging mir immer darum, dass man einander zuhört und dass wir die Debattenkultur hochhalten. Und ich hoffe, dass die wieder ein Stück weit zurückkommt. Aber es gibt natürlich nach wie vor Menschen, die werden sich immer an die Hand nehmen lassen von Regierungen, weil sie einfach das Gefühl haben, nur die können das für mich lösen. Und, aber das muss man akzeptieren.
Ich denke ja, dieses nicht so, vielleicht noch nicht bereit sein, das aufzuarbeiten, ist auch manchmal ein bisschen wie vergleichbar wie nach dem Krieg, sage ich auch ganz gerne immer so, da hat man dann auch nicht drüber gesprochen und dann gab es nur Heimatfilme im Fernsehen und so. Und so kann ich es mir ein bisschen vorstellen. Die Leute haben was sehr Extremes erlebt und sind froh, dass es vorbei ist, haben auch manchmal gar nicht mehr so ein Zeitgefühl. Wie lange war es jetzt nochmal? Ist es schon sehr, sehr lang her? Manche denken, es ist sehr lang her, vom Gefühl her. Ja, ich bin ja auch sehr verwundert darüber. Ich arbeite ja noch nebenbei in der Gastronomie als Barkeeper und da ist ja alles wie vorher. Und in Zeiten von Corona hat man sich das ja nicht mehr, man konnte das nicht mehr denken irgendwann, dass es wieder diese Normalität hat. Ja. Ist das denn für dich, beziehungsweise was mich eigentlich erstmal interessieren würde, dieser für dich dieser Beweggrund, damals auch so eine Sendung zum Beispiel zu machen, kam der wirklich aus dem Inneren heraus, für dich auch als kreativer Mensch, dass du gesagt hast, ich möchte da gerne was dazu sagen?
Also ich gewinne dieser Zeit, obwohl die für meine Familie schrecklich war, vor allem für meine Kinder. Ich merke erst jetzt im Nachhinein, wie schlimm das für meine Kinder war, weil sie einen Papa hatten, der dann im Fokus stand und ja, auf Deutsch gesagt zur Sau gemacht wurde, auch Schlagzeilen generiert hat, ohne dass wir irgendwas gesagt hätten oder auch unterwegs waren. Und trotzdem gewinne ich dieser Zeit viel Positives ab. Einerseits habe ich ganz fantastische Leute kennengelernt, wirklich auch Wissenschaftler, die gebasht wurden, die davor noch als Experten gegolten haben während der Schweinegrippe. Also jetzt gerade Bodak, der hat ja auch von sich selbst gesagt, ich war ein SPD-Mann, ich bin Infektiologe, bin auf die Schiffe gegangen im Hafen in Hamburg, habe gesagt, ihr seid jetzt in Quarantäne und so. Und andertags war ich plötzlich ein Nazi. Und nichts hat mehr gegolten. Ich meine, Bhakti etc. Ich habe mit Leuten gesprochen, das waren Nobelpreisträger, die sind verzweifelt. Und das war schon heftig im Sinne von, wo ich so dachte, wow, also dieser Zugriff, dieser politische Zugriff, der ist, geht schneller, als man denkt, was man nicht für möglich hält. Und ich war ja eigentlich ein unterhaltender Kabarettist. Ich habe auch jetzt noch, ich erzähle gerne Geschichten aus dem Leben und die Leute sollen lachen und sollen mit diesem Seufzer nach Hause gehen. Aber man hat mich auch zum Satiriker gemacht. Also diese Zeit hat mich zum Satiriker gemacht. Und da habe ich auch viel Spaß bekommen, eigentlich Dinge so zu formulieren, dass man darüber lachen kann oder das Lachen bleibt einem im Hals stecken und hat halt politische Aussagen. Und ich sage auch immer, und ich betone das, das ist meine Meinung und das heißt noch lange nicht, dass die anderen das gut heißen müssen oder mir folgen sollen, überhaupt nicht. Ich will auch kein Guru sein, also gar nicht, sondern jeder ist selbstständig denkend oder soll bleiben oder seine eigenen Gedanken machen. Aber natürlich ist es schön, wenn man so zusammen in einer Community auch was besprechen kann, aber man muss immer aufpassen, dass man sich nicht nur in einer Blase bewegt, sondern auch immer offen bleibt für alles und jeden. Und ich mag den Spruch auch von Köppel, vom Weltwoche-Chefredakteur, der hat mal gesagt, ich spreche auch mit dem Teufel. Und das hat mich das auch gelehrt, ein Stück weit Demokratie, das Verständnis für Demokratie. Wir müssen die Dinge aushalten in einer Demokratie, die man eben besprechen darf, ohne dass man sofort, jetzt wie ihr in Deutschland, Brandmauern hochzieht. Ich bin natürlich als Schweizer, bin ich es gewohnt, mit mehr Parteien zu leben. Und wo ich so denke, boah, es ist noch gar nicht so lange her, da wurden auch die Grünen gebasht. Und jetzt ist es halt die AfD oder was auch immer. Und man holt sich dann immer gewisse Köpfe und über diese Köpfe wirft man dann eine ganze Wählerschaft in selben Topf. Und da staune ich schon. Und ich sage immer, ja, das ist ja Teil der demokratischen Prozesse. Und witzigerweise nennen sich viele Altparteien demokratisch, aber merken gar nicht, dass sie eigentlich völlig undemokratisch sind. Also das ist jetzt eben, wie gesagt, meine Meinung. Und ich würde das auch gerne diskutieren, ohne dass man einander gerade an die Gurgel geht. Plus, hinter jedem Politiker steht auch ein Mensch. Also der hat auch eine Geschichte. Klar, heiße ich nicht Gewalt und böse Worte gut, aber wir sind dazu angehalten, versuchen, miteinander ins Gespräch zu kommen, und dann haben wir eine Chance, einen liebenswürdigen Umgang zu pflegen und vielleicht die Dinge in eine gute Richtung zu pushen. Also ich bin, wie gesagt, dieser ganzen Geschichte im Nachhinein gewinne ich auch viel Positives ab.
Ich glaube, einer der Gründe oder so der Schlüssel dazu ist natürlich schon auch Angst. Also mit dem, was du jetzt über Parteien gesagt hast, jetzt hier in Deutschland zum Beispiel, dann natürlich, die Menschen haben Angst. Die Menschen haben Angst vor der AfD. Aus, wie ich finde, auch nachvollziehbaren Gründen durchaus. Und sie haben vielleicht auch, dann haben konservative Leute vielleicht früher Angst in Anführungsstrichen vor den Grünen gehabt und so weiter. Also alles das, was uns da ausmacht, der Ursprung ist oft Angst. Und ich glaube auch in der Corona-Zeit ist natürlich, erstmal hatten wir wahrscheinlich alle Angst. Ich glaube nur, dass wir anders reagiert haben. Die einen haben halt gesagt, ich halte mich an alles, was gesagt wird, egal was es ist. Und die anderen haben gesagt, ich muss das jetzt aber stark kritisieren, zum Beispiel. Also wenn man die Extreme nimmt, ja, sage ich mal. Aber erstmal ist ja erst das Grundgefühl, was uns, glaube ich, alle eint, war erstmal die Angst.
Ja. Ja, das ist ja auch eine Emotion, und die ist auch verständlich, auch völlig, völlig okay. Ich sag auch, deshalb, wenn die Angst einsetzt, musst du ja gucken, dass du irgendwann wieder an den Punkt kommst, wo du die Dinge versuchst, nüchtern zu betrachten. Und trotzdem ist das Bauchgefühl auch wieder entscheidend, im Sinne von, was sagt mir mein Bauch? Und es gibt natürlich Bewegungen und Schwingungen, wo man vielleicht ein ungutes Gefühl hat. Dann macht man die Konstruktion im Hirn, dann ruft man Wissen ab, Ereignisse, Erlebnisse, und das kombiniert man dann. Und entweder kann man dann nüchtern oder in Gelassenheit darüber diskutieren, oder ist dann eben in Aufregung. Und das Dümmste, was eigentlich in der Politik passiert, ist zu viel Aufregung. Ich sage immer, man sollte die Dinge einfach mal anschauen, nüchtern betrachtet, wie schaut es aus, was läuft gut, was läuft schlecht, wo kommen wir ins Gespräch. Also wenn ich wieder eben auf die Schweiz zurückkomme, in dem Moment, wo man in der Schweiz gewisse, ich sage mal, Parteien mit in die Regierungsverantwortung genommen hat, hat sich sehr vieles nivelliert, und gewisse Köpfe sind dann haben sich eliminiert, die sind rausgefallen, weil die Extreme an welchen Rändern auch immer, die schaffen sich selber ab. Und diese Ruhe darf man auf jeden Fall haben. Und wenn ich so die Geschichte angucke, ich meine, seit 1945, das alte Europa lebt in Frieden, das ist unfassbar. Also das ist eine Leistung, das ist aber auch eine politische Leistung, weil man eben versucht hat, miteinander ins Gespräch zu kommen, angefangen mit den Franzosen und den Deutschen, die eine deutsch-französische Freundschaft versucht haben, auf den Weg zu bringen. Hatte auch seine Gründe, warum das so auf den Weg gebracht wurde, aber beweist, wenn wir miteinander im Gespräch sind und versuchen, einander auch zuzuhören, dann begegnen sich eben Menschen und nicht nur moralische Instanzen oder ideologische Geschichten, Richtungen. Deshalb sage ich auch immer, allen zuhören, ob mir der jetzt passt oder nicht. Witzigerweise, ich sage immer, das hört sich jetzt ganz doof an, aber ich kann auch mit einem Vollpfosten einen sehr netten Abend verbringen und gehe danach nach Hause und denke, so schlimm war es jetzt eigentlich gar nicht. Und vielleicht, es war vielleicht sogar sehr interessant. und der geht vielleicht mit demselben Gefühl nach Hause und man begegnet sich danach wieder neu. Und ich habe auch mit gewissen Menschen gesprochen, wo ich so dachte, die Meinung unter jeder Sau. Aber wenn du dann plötzlich ins Gespräch kommst, dann merkst du plötzlich, das stimmt schon, das ist vielleicht doch nicht so, genau. Und diese Tür sollte man immer offen lassen, immer. Und deshalb waren die letzten vier Jahre, ich behaupte, politisch ein Experiment. Das kann ich aber so nicht beweisen. Und Verschwörungen gibt es auch nur, weil sich Leute Fragen stellen. Ich finde Verschwörungen klasse, weil man so denkt, okay, warum geschehen die Dinge so, wie sie sind? Aber ist auch nichts Verwerfliches. Verschwörungen gibt es schon seit Jahrhunderten. Und man will einfach Antworten bekommen. Und diese Antworten wurden teilweise nie gegeben. Und von daher, sage ich immer, sind wir angehalten als Bürger eines Landes, uns auch zu äußern, egal in welchem Berufsstand wir zu Hause sind. Aber mitgestalten, reden, Hand ausstrecken, das ist eigentlich so mein Gefühl für die Dinge.
Na gut, ich meine, bei Verschwörungen denke ich halt immer so, es gibt natürlich so die typischen Verschwörungen, wo man sagt, okay, damit erreicht man natürlich auch schnell die Leute, weil die sagen, okay, das sind die üblichen Verdächtigen. Aber wenn es um das Konstrukt sozusagen geht einer Verschwörung und wir uns als Menschen vielleicht auch ernst nehmen und wahrhaftig sind, können wir ja sagen, gut, wir sind ja schon, wenn es nur um zwei Personen geht, ist ja manchmal der Schein mehr als das Sein. Ja, und dann steckt doch ein bisschen immer mehr dahinter und das erkennt man durch alle Konstrukte durch in der Gesellschaft. Also warum soll alles so sein, wie es dargestellt wird? Das ist eigentlich das, was man sich fragen muss. Ob das dann natürlich mit einer bekannten Verschwörungstheorie sozusagen genauso ist, ist eine ganz andere Geschichte. Aber dass es Dinge gibt, die nicht so sind, wie sie scheinen, ich glaube, das muss eigentlich, also sagt der logische Menschenverstand, dass es so ist, weil wir halt so sind, glaube ich, als Menschen. Ja.
Ich denke einfach, es gibt zwei Dinge, die man immer beachten muss. Was ist Wissenschaft? Wissenschaft schafft Wissen. Und ein berühmter Physiker hat mal gesagt, die Wissenschaft irrt sich nach oben. Das heißt, was heute richtig ist, kann morgen falsch sein. Auch wenn wir sagen, das ist völlig logisch. Ich sage dann auch immer, in der Physik gibt es das Gesetz, ein heißer Körper dehnt sich auf alle Seiten aus. Also bin ich nicht dick, sondern heiß. So, das ist natürlich der Joke. Da gibt es in der Natur natürlich Erkenntnisse, Beobachtungen, denen können wir folgen. Und dann gibt es Dinge, die werden uns als Wissenschaft dann verkauft. So ist es. Und dann stellt man aber plötzlich fest, vielleicht dann auch doch nicht. Und was wir alle wissen, man kauft sich natürlich auch Wissenschaftler oder man kauft sich Meinungen etc. Und das geht in alle Lebensbereiche rein. Wir sind immer so, eben der gesunde Menschenverstand sagt mir, oder dass ich glaube aufgrund der Logik von, aber ich persönlich bin da sehr vorsichtig geworden. Ganz doofes Beispiel. Es gibt Leute, die ja behaupten, die Pyramiden wurden von Aliens gebaut. Dann denke ich, okay, warum nicht? Ist jetzt nicht meine Meinung. Was heißt Meinung? Glaube ich jetzt so nicht, aber dass es anderes Leben gibt, ja. Und dass man wirklich nicht weiß, wie die Pyramiden gebaut worden sind. Bis heute nicht. Oder wer weiß denn, was wirklich im Kern, im Inneren der Erde ist? Also ich glaube, die Menschheit hat es bis jetzt geschafft, 40 Kilometer in den Boden zu graben. Aber das sind ja ein paar tausend Kilometer. Und ja, ich denke schon, es gibt unfassbar kluge Leute und die streiten sich auch und die überlegen, wie das sein könnte. Und ich ziehe das nie in Zweifel, aber ich muss ja nicht immer alles sofort glauben oder als gegeben betrachten. Und deshalb stelle ich Fragen, weil ich einfach sage, ich weiß es nicht. Und das haben schon ganz große Philosophen im alten Griechenland gemacht. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und wir, eben wie gesagt, das kurze Leben, was wir leben, vielleicht 70, 80 Jahre, wenn du das ins Verhältnis setzt von der Geschichte der Erde, dann sind wir ein Nichts und wir sind wirklich Mikroben. Und deshalb denke ich manchmal so, was wir wirklich hinbekommen in dieser neuen Welt, auch mit sozialen Medien, dass wir als Mikroben also richtig laut sind aber, und aufgeregt und eigentlich die schöne Welt, die wirklich auch existiert, zu wenig genießen. Ich sage den Leuten immer, nehmt den Blick vom Handy weg und guckt mal raus. Und lasst euch nicht immer in Angst und Schrecken verjagen, sondern guckt raus, die Landschaft, die Menschen, die mir gegenüber sitzen, die bedeuten im Hier und Jetzt Glück. Also, dass ich mit dir so ein Gespräch führen darf. Bedauere ich eigentlich, dass das jetzt über den Bildschirm geht, aber freue ich mich, wenn ich dich mal persönlich kennenlerne, weil ich denke, wir könnten wahrscheinlich bis tief in die Puschen diskutieren, auch unterschiedlicher Meinung sein, aber wir gehen auseinander und sagen, hey, das war echt cool, das war schön. Und das verpassen viele Leute, glaube ich.
Aber es ist natürlich, also ich finde das ja auch toll, jetzt was du gesagt hast mit den Pyramiden oder mit, hier muss ich an Jules Verne denken, hier die Reise zum Mittelpunkt der Erde und so, da wird direkt meine Abenteuerlust, möchte ich direkt ein Loch bohren, ja. Aber natürlich, sage ich mal so, damit haut man aber auch tatsächlich in so eine Kerbe, weil es gibt viele Leute, die hören so solche Schlagworte und dann sagt einer was von Pyramiden und Aliens und dann denkt man so, ah, alles klar. Ja, alles klar, okay.
Oder die Erde ist flach, weißt du? Genau. Wo ich auch sage, also wenn die Mehrheit der Wissenschaftler so sicher gewesen wäre damals, dann hätte Galileo Galilei gar nicht recht bekommen mit seiner These. Aber das war gefährlich. Also zu seiner Zeit war die Erde halt eine Scheibe.
Yeah.
Und eben deshalb sage ich auch, die Mehrheiten machen noch lange nicht, heißt noch lange nicht, ob es richtig oder falsch ist. Aber ich glaube, dass man eben genau diesen Menschen oder die eine komplett andere Meinung haben oder wo wir denken, naja, also Entschuldigung, auch denen muss man mit dem nötigen Anstand begegnen, dass man einfach sagt, das ist deren Meinung, ich nehme die so wahr, ich höre da auch zu und ich denke zwar komplett anders, aber als Mensch, als Gegenüber, man spricht ja dann vielleicht noch über andere Dinge, das macht richtig Spaß, mit denen zusammenzusitzen und Abend zu essen oder was auch immer.
Aber ist es nicht auch dann tatsächlich, wenn man das, also wenn man auch auf der Bühne steht, wenn man durch die Medien geht, ein schmaler Grat letzten Endes, wenn man sagt, okay, ich kann, weil ich weiß nicht, wie es früher war. Ich glaube, früher vielleicht war es manchmal ähnlich. Wir leben vielleicht heute auch in anderen Zeiten trotz alledem. Aber ich glaube, das eine ist eben der Kommerz und die Unterhaltung, die muss irgendwie so und so sein. Das andere, und die Leute, also bei uns jedenfalls, habe ich das Gefühl, hier in Deutschland, wir trennen sehr stark. Also wir sagen, okay, das eine ist das und das andere ist das. Aber das darf sich nicht vermischen.
Guck mal, ich bin Jahrgang 1961. Ja. Und ich bin ja eben, wie gesagt, alter weißer Mann eigentlich für viele. Aber alter weißer Mann ist für mich, ich mache die Tür auf, ich helfe der Frau im Mantel, ich bin für Gleichstellung, ich helfe im Haushalt mit, ich ziehe die Kinder groß und trotzdem bin ich ein alter weißer Mann in den Augen vieler Jugendlichen. Warum? Weil ich das mit Vogue und Gender und so nicht mehr so richtig mitbekomme, weil ich mich ein bisschen, also ich habe Probleme mit verschiedenen Pronomen, ich habe keine Probleme, kann jemand als Fuchs herumlaufen, kann sich divers fühlen, non-binär, ist mir alles völlig egal. Solange man mich damit in Ruhe lässt, im Sinne von, kann ja leben jeder wie er will, aber mir nicht einen Vorwurf machen, wenn ich da das jetzt nicht alles gutheiße, was von der Seite kommt. Aber so eben leben und leben lassen. Und auch die Kultur, Witze, schmutziger Witz, Flachwitz, Altherrenwitz, damit bin ich groß geworden. Das ist teilweise für junge Kauser, so, die haben auch eine ganz andere Welt empfinden und das ist auch gut so. Die erobern sich ja ihre Welt jetzt und wir übergeben ja. Mein positives dazu tun kann nur sein, ich versuche dir etwas zu übergeben, woran du Freude hast und womit du sehr gut arbeiten kannst. Und das war immer so. Ich meine, ich habe mich gegen meine Eltern aufgelehnt. Und wenn ich manchmal so denke, boah, mein Vater, der ging teilweise senkrecht, weil einfach es war Reaktion, Aktion, Reaktion, Provokation, war alles. Und ich habe ein Lied in meinem Programm, das ist ein Moritat von César Kaiser, da geht es eben um Schlagzeilen, aber das ist von 1964. Und er sagt, es ist so, es war so und es wird immer so bleiben. Das heißt, man hat auch zu der Zeit natürlich über die Schlagzeilen, was heute die Klicks sind, einfach Leser generiert und Geld verdient. Und jetzt mit den sozialen Medien hat sich natürlich alles noch einmal potenziert und es sind halt noch mehr und jetzt versucht man Klicks zu generieren und es wird noch aufgeregter und noch schneller. Und früher eben, ich sag mal, früher hattest du immer noch irgendwo einen Journalisten und es war eigentlich egal, ob der eine gute oder schlechte Kritik schreibt, aber es wurde geschrieben. Heute hast du kaum noch Journalisten, die in ein Programm kommen. Gut, das Angebot ist auch mittlerweile riesig, aber du hast mittlerweile einen Zeitungsverbund, ein Journalist und der schreibt dann gerade für 6-7 Kantone. Und auch Radio, es hat sich alles verändert. Die große Veränderung, die ich gespürt habe, war damals, wir haben noch 80.000 Schallplatten verkauft. Das war in der Schweiz richtig viel, als Marco Cello. Dann wurde entschieden, wir spielen keine Comedy mehr am Radio, kein Kabarett. Das heißt, bei uns sind die Verkäufe von 80.000 auf 2.000-3.000 noch gegangen und danach null. CDs gibt es jetzt auch nicht mehr und jetzt von der Musik können viele Künstler kaum noch leben, weil die eigentlich nur noch über Spotify und bla 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 gehen. Das heißt, der Markt ist komplett eingebrochen. Das lineare Fernsehen ist eigentlich, pfeift auch aus dem letzten Loch. Und dann merkst du wieder, dass eine neue Generation kommt, Influencer und Podcaster, die gehen auf die Bühne und dann bang, ohne dass sie Anzeigen schalten müssen etc. Ich, alter Herr, natürlich Plakate, dann Zeitungsinterview, Radio, die alten Sachen, da hast du einen ganz anderen oder einen schwierigeren Stand. Aber mein Einstieg war viel einfacher als für viele Junge. Aber es ist halt alles so Fast Food geworden. Heute top, morgen flop. Heute hier, morgen weg. Und bei mir stirbt das Publikum weg. Das ist noch, also nicht angenehm, aber ich habe vor 44 Jahren angefangen und da war ich halt noch 20. Und wenn jemand 40 war, der ist jetzt heute 84. Also ein Teil, es ist wirklich so, oder kommt dann halt mit dem Rollator ins Programm. Also ich lache niemanden aus, aber das sind die Entwicklungen, das ist völlig normal. Und ich glaube schon, dass Dinge immer so waren und immer so bleiben werden, aber wir haben sicherlich die Chance, anders zu kommunizieren. Aber wenn du so ein bisschen guckst, wie leichtfertig man eigentlich so über die Möglichkeit eines Dritten Weltkriegs spricht, dann denke ich mir so, habt ihr was aus der Geschichte gelehrt? Weil ich, ganz ehrlich, der Vierte Weltkrieg wird mit Stöcken und Steinen ausgeführt. Also das ist meine Prognose. Und die Wahrscheinlichkeit, da habe ich überhaupt keinen Bock. Also ich sag, ganz ehrlich, ich würde dann doch bitten, dass man die Diplomatie so stark wie möglich einsetzt, bevor es scheppert. Weißt du? Aber es ist so kein Problem.
Absolut, also. Das gehen wir mal hier auf jeden Fall hier so raus. Aber was ich auch meine, ist, gab es in deinem... Also in den letzten 4 Jahren, auch durch dein Wirken in der Corona-Zeit, sage ich mal, gab es so einen Moment, wo du für dich so erkannt hast, okay, da kommt irgendwie eine andere Reaktion oder ich habe auf einmal eine andere Außenwirkung, als ich eigentlich wollte, weil vielleicht das, was ich satirisch mache, politisch motiviert, satirisch aber mache, polarisiert auf einmal und das könnte ein bisschen querschlagen mit dem, was ich eben kommerziell vielleicht auf der Bühne mache. Gab es so einen Moment, wo du gedacht hast, ups, jetzt werde ich vielleicht anders wahrgenommen oder gab es das gar nicht?
Es gab es insofern nicht, weil ich bin in einer Familie groß geworden mit Debattenkultur. Wir haben uns gestritten, gezofft, aber zum Schluss immer einen Kuss auf die Lippen gedrückt und uns verabschiedet und sich dann halt wieder gefreut. In der Familie verlierst du ja die Liebe nicht. Ich war tatsächlich ein sehr unterhaltender Kabarettist, war auch sehr beliebt, aber habe auch schon früher meine Meinung kundgetan, weil wir haben ja direkte Abstimmungen. Und dann gibt es halt Abstimmungen, da verlierst du oder du gewinnst. Also Abschaffung der Armee, Schweizer Armee, ich war zwar Panzergrenadier, aber ich habe gesagt, du, warum nicht, brauchen wir wirklich eine Armee? Das wird dann diskutiert. Und je nachdem, wenn du sagst, nee, von mir aus könnt ihr es abschaffen, hast du vielleicht 60% gegen dich, so ein Vollidiot, und wenn dann was ist und bla und so. Aber man hat dann trotzdem Bier getrunken und ich habe auch gesagt, hey, wenn sie dafür stimmen, auch okay, ist der Volkswille. Volkswille ist, wir wollen es. Also, auch kein Problem. Bei Corona war es dann eben, da plötzlich, da war es dann halt, da ging es um Leben und Tod. Und wenn du dann natürlich dann auch, wie ich gesagt habe, ganz ehrlich, also ihr könnt gerne Masken tragen. Ich nehme Rücksicht auf die Menschen, ich bleibe auch auf Abstand, wenn ich spüre, da, aber ich, das trage ich nicht. I don't do it. Weil das ist bescheuert, meine Meinung. Und das kommt natürlich überhaupt nicht gut an. Aber ich habe dann auch festgestellt, das war vielleicht die größte Provokation, die ich gemacht habe. Mein Schwiegersohn ist professioneller Hockeyspieler und ich bin an eines der ersten Spiele gegangen, wo man wieder durfte. Aber 7000 Leute mit Maske in einem Hallenstadion. Und ich nicht. Ja, das ist so eine Form der Provokation, die würde ich heute auch nicht mehr machen. Heute würde ich sagen, ich gehe nicht zum Spiel. Weil da gibt es natürlich viele Leute, die sagen, Promi-Arschloch hat das Gefühl, er kann machen, was er will. Und dann gibt es solche, die denken, eigentlich hat er ja recht, oder, aber ich muss ja solidarisch sein. Und witzigerweise, so nach 20 Minuten hatten um mich herum 200 bis 300 Leute keine Maske mehr auf. Weil jeder sagt, das ist totaler Schwachsinn. Ist totaler ich bin gesund. Und wenn, hole ich mir halt eine Grippe oder was auch, keine Ahnung. Und das hat natürlich vieles verändert. Ich meine, weißt du, ich habe früher im Volkshaus in Zürich 9-mal gespielt. Ich spiele jetzt noch 1-mal. Also ich habe schon richtig viel Publikum verloren. Und das Problem ist jetzt momentan, dass viele, wenn du immer sagst, das ist ein Trottel, der ist gegen uns, und man stellt dann nach den RKI-Files fest, oh scheiße, jetzt hat er noch recht bekommen, dann ist man erst recht sauer auf mich. Und es geht eben, wie gesagt, geht mir nicht um Recht oder Unrecht, sondern es geht darum, dass die Leute dann mehr, Scheibe, vieles hat dann doch gestimmt oder war dann doch politisch motiviert und so. Aber dann wieder zurückgehen zu mir, das fällt, glaube ich, immer noch vielen schwer. Aber ich akzeptiere das im Sinne von, die Leute, die dann wirklich kommen, für die spiele ich mir die Seele aus dem Leib. Ich lieb's. Also ich, wie gesagt, ich liebe meine Berufung, ist ja nicht ein Job, nach wie vor, spiele weniger, hat auch wieder den Vorteil, ich habe viel mehr Zeit für die Familie. Ich habe auch schätzen gelernt, was es heißt, Familie, Freunde, ein gutes Umfeld zu haben. Ich habe in meinem Umfeld niemanden verloren, auch keine Freunde, auch mit anderen Meinungen. Und das zeigt, dass ich in einer Sozialität verkehre, wo eben gesprochen wird und wo man sich als Menschen wertschätzt. Aber nee, dass ich jetzt das Gefühl gehabt hätte, ich hätte mich verändert. Ich war immer ich. Und alles, was ich, man hat mich auch gefragt, würden Sie alles wieder, ja, natürlich, weil es so einfach war. Hätte ich mich anders entschieden, hätten wir das Gespräch heute nicht. Dann wäre ich wahrscheinlich woanders. Also es bin ja ich. Und eben, ich gucke, ich reflektiere schon auch mein Leben sehr stark und mein Handeln. Das trage ich ja dann auch auf die Bühne. Soll man darüber lachen oder den Kopf schütteln? Eben, ich bin, wie gesagt, nicht mehr in allen Bereichen à jour, sondern staune ich manchmal so, wenn ich rumgucke. Gerade, ich habe 4 Kinder, die sind 33, 30, 15 und 12. Also ich habe den vollen Range noch einmal und wahrscheinlich werde ich in ein paar Jahren Opa und fängt die ganze Schose wieder von vorne an.
Da freue ich mich auch schon. Ich habe ja nur eine Tochter, da freue ich mich auch schon drauf. Also es dauert, die ist erst 16, es dauert wahrscheinlich.
Oh, hoffe, schön.
Toi, 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 es dauert noch ein bisschen.
Pubertät, ist sie noch in der Pubertät?
Ja, kann man so sagen. Gut. Mittendrin, oder?
Auch spannend, super spannend. Pubertät ist super spannend.
Absolut. Ich finde jedes, also bei meiner Tochter wirklich, ich finde jedes Alter interessant auf seine eigene Weise. Ja.
Ja.
Alles spannend. Ich habe ja gedacht so ein bisschen, weil jetzt habe ich ja auch gelesen, du warst ja auch zum Beispiel hier mal in Deutschland in der Wochenshow, damals war ein Comedy-Format von Sat.1. Das hast du, glaube ich, nach 3 Jahren verlassen, wenn ich richtig recherchiert habe. Und ich habe auch gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, auch so, das war so deine eigene Entscheidung, das zu verlassen, dass du sagst, ich will mich einfach kreativ anders weiterentwickeln, oder?
Ja, es waren 2 Dinge. Einerseits habe ich meine Kinder vermisst, weil die waren noch klein. Und dieses Hin- und Herreisen und nicht Zeit haben. Plus, man ist auch in einem Alter, da strebt man noch nach Karriere. Und ich habe dann plötzlich gemerkt, eigentlich bin ich nicht mehr glücklich. Also es war eine super Zeit, aber ich habe die Familie vermisst, ich hatte Heimweh. Und dann habe ich gedacht, nee, das waren jetzt schöne 3 Jahre, da gehe ich jetzt auch. und wollte auch wieder zu neuen Ufern aufbrechen, halt wieder vermehrt auf der Bühne stehen. Und dann kamen noch so 2-3 Kleinigkeiten, also ein paar Sachen noch dazu, die mir den Abschied dann einfach gemacht haben. Aber wenn man so ein Konstrukt verlässt, natürlich so eine Combo, das habe ich dann auch unterschätzt. Das macht dann einerseits mit dem Sender was, mit den Menschen was und, weil dann das hat auch was damit, einer geht, bricht dann der Erfolg ein von so einer Sendung. Und ich hatte, als ich das dann angekündigt hatte, dass ich gehen möchte, nicht so eine lustige Zeit. Aber nach wie vor mit Ingolf ganz herzlich verbunden. Der kommt jetzt dann auch am 13. Januar zu mir in die Vorstellung nach Köln. Bastian habe ich länger nicht mehr gesehen, aber auch hin und wieder. Und Anke leider nicht. Aber eben, das, man arbeitet zusammen. Das ist, ich glaube, so wie Fußballprofis. Da arbeiten die zusammen, aber privat haben die eigentlich nicht so viel miteinander zu tun.
Ja, klar, natürlich. Aber da habe ich so, als ich das jetzt eben auch rückwirkend so gelesen habe, habe ich gedacht, naja, das hätte ja auch theoretisch mit dir, also man kann daran ja schon ein bisschen erkennen, was für ein Typ du bist. Also, dass du sagst, okay, zum Beispiel, weiß nicht, kenn ja, du hast es jetzt erklärt, aber ich kenne ja nicht so die genauen Gründe, aber sagst, ich will was anderes machen. Ich halte mich nicht daran die ganze Zeit fest und mache dann sozusagen 20 Jahre später immer noch das Gleiche, vielleicht nur noch dann für einen Sender, der vielleicht dann nicht mehr so hochwertig ist oder so. Also es gibt ja diese Menschen, die sagen wir mal, mit allem Respekt, das ist dann denen ihre Entscheidung, aber trotz alledem.
Ja, sagen, dann ziehen sie einen rabenschwarzen Tag ein.
Wie bitte?
Dann ziehen sie einen rabenschwarzen Tag ein.
Ja, genau. Ja, zum Beispiel. Also, so, und das hast du ja irgendwie anders gemacht. Das heißt, du hast ja, warst ja schon, ich würde sagen, im positiven Sinne eigensinniger, dass du gesagt hast, oder hast dich vielleicht auch mehr als Künstler verstanden und weniger als Medienschaffender oder so Angestellter, so wie in der Margarinenfabrik, dass man sagt, ich gehe da einfach hin und mache halt immer meine Tour und die mache ich auch noch 20 Jahre später und wenn es noch ein bisschen, und so, guck, wo kriege ich noch ein bisschen Erfolg und ein bisschen Rampenlicht. Und du hast ja mehr dein Ding gemacht und da kann man ja schon ein bisschen erkennen, wohin die Reise eigentlich dann gegangen ist, ja, letzten Endes.
Ja, das ist teilweise sehr unangenehm für Produzenten, die fragen dich dann, ja, was machen sie denn jetzt? Machen sie Filme, schreiben sie als Autor, sind sie jetzt Musical-Darsteller? Kabarett, wo können wir sie? Ich sage immer, von allem irgendwas. Ich bin auch nicht der Beste in den spezifischen Bereichen. Ich liebe es auch, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die viel besser sind und mehr können. Aber das macht es ja aus. Und ich glaube, du am Schluss, du musst immer Freude haben an dem, was du tust. Das ist ja auch eben, wie gesagt, ich bin früher noch 200 Mal gespielt im Jahr, das könnte ich gar nicht mehr, hätte ich auch gar nicht mehr den Spaß. Also freue ich mich über die 30 bis 50 Vorstellungen in der Schweiz und 40, 50 Vorstellungen in Deutschland. Aber was ich in 2 Jahren mache, wenn mir jemand jetzt sagen würde, ich könnte mich aufs Rad setzen und um die Welt radeln, das würde ich sofort tun. I love it. Also, aber man müsste mir garantieren, dass meine Frau und die Kinder ganz oft sehe oder dass die dann nachreisen oder mitreisen. Oder. Aber ich denke, ich habe jetzt noch so 20 Sommer vor mir, gute, also hoffentlich noch mehr, aber gute, wo ich auch denke, dann muss ich doch das ausfüllen mit Dingen, die ich schätze und liebe. Oder vielleicht mache ich mal einen Podcast, wo ich all die Leute, denen ich begegnet bin, zu einem Gespräch einlade. Keine Ahnung. Oder mache was komplett an Malen. Ich habe früher gerne gemalt. Aber es geht auch nicht darum, ich male, damit ich die Bilder ausstellen kann und Geld verdiene. Ich habe nie die Dinge getan, um ein Business zu machen. Ich habe es immer getan, weil ich Spaß hatte. Also auch Kabarett. Und es war dann plötzlich erfolgreich. Auch die Musicals oder echt, oh wow, oh, das funktioniert ja. Und dann war es natürlich schön, du hast Geld verdient und konntest das Geld wieder konntest wieder einsetzen für neue Projekte. Und Fernsehen war auch toll. Aber ich war nie, ich glaube, nie ein unfassbar angepasster, angenehmer Zeitgeist, sondern ich habe halt immer den Mund aufgemacht. Ich habe damals auch Sat.1 gesagt, wenn ihr ständig in die Wiederholung geht, plus noch in eine zweite Wiederholung, ihr macht das Format kaputt, was sie dann auch gemacht haben. Aber das ist ja völlig egal. Es war meine Meinung oder meine Empfindung. Ich freue mich auch nicht darüber, dass das gestimmt hat. Ich habe schon Filmangebote bekommen, ein Buch gelesen, aber ich sage, tut mir leid, aber also, pff, Da könnt ihr jemand anderen fragen, aber der Film wird floppen, weil es interessiert so nicht. Und wäre ja super gewesen, wenn es funktioniert, aber hat es dann halt nicht. Dafür habe ich andere Sachen verpasst, wo ich so dachte, ah. Aber auf der anderen Seite denke ich immer, weißt du, schlussendlich führt dich dann deine Geschichte dahin, wo sie hingehört. Hätte ich damals, ich sage immer, was wäre gewesen, wenn, hätte ich meine Schnürsenkel nicht gebunden, hätte ich den ersten Lift genommen in Australien, aber meine Frau nicht kennengelernt, weil ich in den zweiten Aufzug gestiegen bin. Und das sind alles so Sachen. Und ein Nein bedeutet nicht immer ein Nein, weil man jemanden nicht will, sondern weil vielleicht Menschen spüren, ah, der passt nicht zu uns oder ah, so. Und jetzt bin ich in einer sehr spannenden Phase, weil ich einerseits natürlich gerne als Satiriker in gewissen Sendungen auftreten möchte, auch Freunde habe, die sagen, wir würden dich gerne in meine Sendung nehmen, aber das sind Redaktionen, die natürlich sagen, nee, das war der Querdenker oder ah, nee. Und du bekommst das Nein dann von der Redaktion oder vom Sender. Aber auch das, alles okay, weil es führt halt dann irgendwo anders hin. Und deshalb denke ich auch so, auch für mich selber, nicht in Aufregung verfallen, sondern das nüchtern betrachten und einfach, ist jetzt so, ist alles gut, dann führt mich das woanders hin. Und sich immer auch die Türe offen lässt für ganz andere Abenteuer, an die man gar nicht denkt.
Ist das denn in Deutschland und in der Schweiz gleich? Wirst du da, also hast du da irgendwie so eine Erfahrung gemacht, dass du sagst, okay, in Deutschland, die gehen genauso jetzt mit mir um wie jetzt in der Schweiz? Oder ist das, nehmen also die das dir in der Schweiz sozusagen übler, weil du Schweizer bist?
Für mich war, ich sag mal, es hat wehgetan, weil ich die Schweiz liebe. Ich liebe auch das Land, ich mag die Leute. Und für mich war es teilweise ein böses Erwachen, weil die Schweiz immer so Freiheit und wir entscheiden und die da oben in Bern überhaupt nicht. Aber sie waren auch absolut in der Situation, dass man hätte die Freiheit preisgegeben aufgrund von Prognosen. Prognose war, wenn ihr nicht, dann haben wir gesagt, okay, wir geben die Freiheit ab. Für Freiheit haben Generationen ihr Blut, also ihr Leben gelassen. Und natürlich hat das einen anderen Fokus hier in der Schweiz. In Deutschland hatte ich den Fokus so nicht. Aber die Leute, die meinen Podcast, also geguckt haben übrigens, oder Riemerspalter oder was auch immer, die kannten das, freuten sich auch natürlich, dass es noch eine andere Stimme gegeben hat. Aber natürlich, wenn ich von einem Sender angefragt wurde, dann war immer so die Frage meiner Frau, ja, aber ist die Anfrage jetzt, also ist echt? Also ihr wollt Marco in einer großen Samstagabendshow? Ja, klar, nee, wir wollen, es soll ja lustig sein und so. Okay. Und dann haben halt die zwei Herren, die diese Sendung gemacht haben, mit einer Frau, die haben dann natürlich plötzlich dann erfahren, ah, der, nee, es geht gar nicht, man kann sich mit dem nicht zeigen. Und dann wirst du abgelehnt. Und das passiert natürlich immer noch, schade. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich bleibe dran, wenn es so sein soll, cool. Und wenn nicht, dann ist es halt so.
Das finde ich aber schon, finde ich fast schon erschreckend, weil ich mir auch überlege, also erstens ist es ja, wie du sagst, es ist Meinungsfreiheit und du hast ja, man muss sich das vielleicht auch, ich verlinke das hier auch mal, es gibt es ja immer noch online, das war, kann man sich mal anschauen, das war ja alles sehr, sehr professionell aufgearbeitet und satirisch und ganz toll gemacht und sah schön aus und so weiter. Du hast dich da ja nicht irgendwie mit der Handykamera irgendwo in die Ecke gesetzt und hast irgendwie gesagt, so geht's aber nicht, sondern das war schon ein richtiges Format und dementsprechend, aber auf der anderen Seite denke ich auch, ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie an jüngere Generationen denke. Also ich habe auch normalerweise eine Co-Moderatorin, die ist 20 Jahre alt, die Carla, die hat gerade Urlaub. Und die sieht das auch zum Beispiel mit dieser Corona-Zeit, die war ja da gerade 16 oder so. Die sieht das auch kritisch und sagt, das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Mhm. Und so. Und ich glaube, also die ist dann keine Gegnerin der Maßnahmen oder so, aber trotz alledem könnte ich mir vorstellen, dass natürlich nachwachsende Generationen das ganz anders vielleicht auch nochmal sehen und glaube ich dann, auch wenn sie dich sehen würden, gar nicht in dem Moment sagen, oh Moment, das ist doch der, weil man ja ein anderes Verhältnis dazu auch hat. Ich glaube, das betrifft nur Leute, die in unserem Alter so irgendwie sind, glaube ich. Gell?
Ja, und vor allem sehr viele gebildete Leute. Das ist der Witz. auch die gebildeten Leute, die waren dann der Meinung, ja, der Bauarbeiter, der soll jetzt weiterarbeiten. Ich muss ja gucken, dass bei mir auch Strom und bla, das muss alles laufen, weißt du? Aber eigentlich vom Gedanken her sehr abfällig. Und für die Kinder war es eine ganz üble Zeit. Ich habe auch immer gesagt, ich war ja selber auch Pauker. Kinder müssen ein Gesicht sehen. Kinder lernen Sprache, auch aufgrund der Mimik. Auch aufgrund von Emotionen sehen sie, meinst der gut mit mir oder nicht. Wenn du so, dann weißt du ja nicht, ob der es gut mit dir meint oder nicht. Und jetzt unabhängig von den ganzen wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber du machst natürlich die Leute fertig und Angst macht die Leute krank, das weiß man auch. Und ich habe damals beim Bundesamt für Gesundheit, habe ich immer gesagt, redet doch mal über die Gesundheit. Wie kommen wir eigentlich durch Zeiten, wo wir halt eine Grippewelle haben oder was auch immer. Wie können wir das verhindern? Oder wie können wir da gut durchkommen? Das ist nicht von Interesse. Da kann man auch sagen, ich glaube nicht, dass die Pharmaindustrie Interesse daran hat, dass wir besonders gesund bleiben. Nein, ich müsste man die Ärzte dafür zahlen, dass sie vor allem viele Menschen bei sich haben, die eben nicht Patienten werden, sondern die sie gesund durchs Leben begleiten. Und je mehr ein Arzt Menschen hat, die gesund bleiben, umso reicher müsste er eigentlich bezahlt und beschenkt werden, weil er muss sich ja dann Gedanken machen, okay, der Körper funktioniert so, da müssen Sie gucken. Weißt du, ich weiß doch von mir auch, ich habe ein bisschen eine Fettleber, dann habe ich zu viel Gewicht, da müsste ich eigentlich... Ich weiß doch, jeder weiß so ungefähr, was eigentlich so Sache ist. Aber klar, man lässt sich verführen oder bla und so. Und dann ist natürlich in der Pharmaindustrie, die sagt, hey, geil, okay, die sollen ruhig, dann können wir ja ein Medikament ansetzen oder was auch immer. Und ich liebe die Schulmedizin, ich bin der Schulmedizin sehr dankbar, also, dass man mir helfen konnte. Aber für die Jungen war das schon schlimm, so von wegen Party ausgehen, Spaß haben und nicht über viele Dinge nicht nachdenken. Ja, leben. Und das merke ich vielleicht schon, also das ist noch lustig, viele junge Menschen kommen auf mich zu und freuen sich über mich eigentlich, wo ich sage, echt, ihr kennt mich noch, weil ich sage immer, also wie gesagt, also man muss mich auch gar nicht mehr kennen, da sind jetzt ganz andere Comedians, aber anscheinend kennt man mich dann doch noch, also... Und weißt du, schlussendlich, ich muss mich ja im Spiegel anschauen können. Ich habe die Dinge auch nicht für andere gemacht, sondern für mich. Ich muss mich im Spiegel anschauen können, sagen, das bin ich und ich stehe dazu und riskiere halt vielleicht eine dicke Lippe und bekomme eins aufs Maul, was auch immer. Und auch für meine Kinder im Nachhinein, dass sie sagen, hey, ob der Papa jetzt überall recht hatte oder falsch gelegen ist, ist eigentlich irrelevant, aber er ist hingestanden, er hatte, ich bin nicht mutig, weißt du, ich bin nicht mutig, sondern ich bin so erzogen worden. Sag die Dinge, die du denkst und geh dann ins Gespräch und wenn du Mist gebaut hast, dann halte auch die Konsequenzen aus. Es ist eigentlich ganz einfach und dann kann man, auch wenn man sich entschuldigen kann, wo man sagt, hey, das war nicht in Ordnung, es tut mir leid, total wäre ich froh, wenn man einen Strich darunter machen könnte. Damit wir weiterkommen und nicht immer wieder, ja, aber du hast damals, das weiß man auch in einer Beziehung, ja, aber damals hast du, ja, wir können es ja zum 12. Mal diskutieren, aber wir kommen nicht weiter, egal, aber damals, gut. Ja. Und deshalb sind wir ja in einem schönen Beruf zu Hause, auch du, weißt du, mit als Journalist oder als Moderator, wir dürfen immer, haben das Privileg, über das Leben nachzudenken und zu reflektieren und dann tauschen wir uns aus. Und vielleicht sprechen wir das eine oder andere aus, wo ein Zuhörer auch sagt, ah ja, genau, das ist noch cool. Oder nee, das sehe ich jetzt total anders. Super, das ist total schön.
Glaubst du denn im Nachhinein oder auch während das passiert ist mit Corona, dass das auch die Reaktion der Menschen, natürlich auch eben gefüttert von der Angst und so weiter, ein Mechanismus war, der einfach nur das Gewand von Corona hatte, aber der Mechanismus, wie die Menschen untereinander funktioniert haben, der würde auch in anderen Situationen stattfinden. Ja. Also ist, weil ich habe manchmal dann so ein bisschen natürlich auch das Vertrauen schon in die Menschen verloren. Nicht, weil die einen das gesagt haben, was ich anders gesehen habe, sondern dass man überhaupt sich so extremst angefeindet hat oder den Nachbarn beobachtet hat oder den Nachbarn angezeigt oder solche Sachen. Das fand ich sehr beängstigend. Ja.
deine Reflexion oder dein Gedanke hat eine gute Sache. Du weißt für dich selber oder selbst, dass es eben genau diese Mechanismen gibt. Und ich kann es nur an einem Beispiel erzählen. Ich habe meine erste Frau habe ich betrogen. Und das ist dann auch nicht aufgeflogen, sondern wir waren bei einem Mediator und da hat er gesagt, Herr Riemer, ganz ehrlich, Sie können jeden Mist erzählen, aber sagen Sie Ihrer Frau endlich mal, was Sache ist. Und ich so, wie meinen Sie? Naja, ich bin ja nicht blöd, ich habe schon viele Paare, meinen Sie wegen meiner Geliebten? So, weißt du, also, dann habe ich das erzählt. Und meine Frau war glücklich, dass sie es endlich wusste, weil ich habe ihr ja alle Antennen verbogen. Und das war dann, gab es die Möglichkeit der Aufarbeitung, die war sehr traurig für uns beide, weil wir haben Möglichkeiten verpasst. Aber sie hat mir dann Karma, ich habe es dann 2 Jahre später erlebt mit einer Freundin, ich habe es fett zurückbekommen. Und dann habe ich meiner Ex-Frau damals gesagt, hey, weißt du was, ich weiß, wie es sich anfühlt und ich möchte mich einfach noch einmal entschuldigen. Und dann hat sie mir ein Buch geschenkt, Fliegenfänger. Und da hat sie eine Widmung reingeschrieben, wo sie gesagt hat, ich bitte dich einfach um eine Sache. Auch wenn es einen Vertrauensbruch gab, verliere nie das Vertrauen in die Menschen. Versuch es immer wieder zu finden. Und das ausgerechnet von einem Menschen, wo ich das Vertrauen eigentlich missbraucht habe. Und das war dann für mich Leitsatz. Also wir sind nicht nur befreundet, wir sind sehr eng, eine große Familie. Also feiern alle Feste auch zusammen, Weihnachten und so. Wirklich, ich bin in einer außergewöhnlichen, schönen Situation zu Hause. Aber ich glaube, wir müssen immer wieder versuchen, immer wieder ins Vertrauen zu kommen. Weil wenn ich mir vertraue, habe ich eine große Chance, dass ich auch anderen vertraue. Weil es ist durchaus möglich, dass jemand aus einer Laune heraus, aus einer Angst heraus, aus was auch immer, halt was gemacht hat, was nicht in Ordnung war. Aber er hat ja auch nur die Chance, wieder ins Licht zu kommen, wenn er merkt, es wird ihm erneut vertraut. Wenn dir natürlich 2-3 Mal nicht, also wenn du beschissen wirst, dann kannst du höchstens sagen, okay, dann hat sich das ausgespielt, aber ich lasse den einfach leben, dann hat das was mit Charakter zu tun. Aber Vertrauen ist eine Entscheidungsfrage. Wir haben jeden Tag auch die Möglichkeit, uns zu sagen, ich habe einen guten Tag, ich freue mich auf den Tag, egal ob es regnet, schneit oder was auch immer, oder es ist mühsam und ich bin traurig und es geht mir schlecht. Diese Entscheidung, das eigentlich, wir haben das Glück in den Händen. Wir können über unser Glück entscheiden. Hm. Außer du bist in einer Situation, die dann sehr übel ist.
Ja, ja, ich finde das ja schön. Also ich finde aber schön, was du jetzt gesagt hast. Das ist also, und ich hoffe, dass das auch wirklich dann der richtige Weg ist. Ich habe halt tatsächlich wirklich in dieser Endzeit der Corona-Zeit, wo es sich wirklich immer mehr zugespitzt hat und wo man dann hier in Deutschland eigentlich so fast, man hat schon die Impfpflicht, hat man schon eigentlich vor der Tür gehabt.
Bei uns auch.
Und
so.
Und ich weiß, dass es gab einfach aus dem, ich habe damals ja auch schon so eine Film-Talkshow gehabt auf YouTube, die habe ich eigentlich extra deswegen gegründet, weil die ganzen Comedians und Kabarettisten, die ich so kannte, die hatten ja alle Zeit, ja. Mhm. Und es hat sich ja sehr viel, die Zeit hat ja sehr viel entpuppt, sage ich mal, weil man auf einmal gemerkt hat, und so ging es mir übrigens auch bei dir, als ich das gesehen habe, was du gemacht hast, habe ich gedacht, ach, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil ich kenne dich ja nur so irgendwie als Comedian von irgendwie zum Beispiel Wochenshow und so, hatte ich gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, so. Also so kann man sich vielleicht dann auch in Menschen täuschen, ja, oder man kennt sie dann nicht genug. Mhm. Aber auf der anderen Seite am Ende dieser Zeit eben, als dann es um auch Impfpflicht ging, weil die Leute hatten es auch satt und auch die Leute, die Befürworter der Maßnahmen waren, sage ich mal, die hatten es natürlich auch satt und die haben natürlich sich auch Sündenböcke gesucht und haben gesagt, das ist die Schuld von den Leuten, die sich zum Beispiel nicht impfen lassen. Und da sind tatsächlich Leute, haben auch ihre mediale Präsenz benutzt, um... Ich finde, schon ein bisschen zu treiben und zu sagen, das muss jetzt so sein und dann müssen die halt dazu gezwungen werden und solche Sachen, ja. Wo ich aber Angst, das hatte für mich immer das Gefühl, wie wenn man die Hexe auf dem Marktplatz treibt. Also, dass man sagt, die sind dran schuld und die müssen brennen und dann wird wieder alles gut. Das ist natürlich aus einer Angst passiert, aber so richtiges Vertrauen hat es mir natürlich nicht in die Menschheit geschenkt, ja.
Also. Ja, und das verstehe ich auch. Und deshalb müssen wir, das hört sich ganz doof an, wir müssen diesen Menschen die Möglichkeit eines Exit geben. Weißt du, ich denke mir manchmal auch so, in der Schweiz haben wir noch einmal über die Stopp-Impfpflicht abgestimmt. Eigentlich wäre es darum gegangen, dass wenn wieder sowas geschieht, dass niemand gezwungen werden könnte, sich impfen lassen zu müssen. Das haben die Leute verworfen. Wo du so denkst, wie bitte? Und auch wieder aus einer Angst heraus, weil ich sage, körperliche Unversehrtheit gilt anscheinend nichts. Also in der alten Bundesverfassung war es klar geschrieben. In der Revision heißt es, ja, wird garantiert, aber wenn. So, und dann, so. Und die können sich alle trotzdem impfen lassen, auch wenn Stopp-Impfpflicht ist. Aber wenn du sagst, ich will nicht, dann bist du, es geht auch UNOPAC 2, das ist der Artikel 7, der Arzt muss dich fragen. Wenn du ins Spital gehst, wirst du gefragt, haben sie irgendwelche Probleme oder Nebenwirkungen auf Medikamente? Und dann wirst du das nicht bekommen. Aber wenn sich jetzt plötzlich eine Regierung entscheidet, wir verimpfen jetzt was auch immer, und scheißegal, ob jemand über den Jordan geht danach oder nicht, du hast dich daran zu halten. Es ist schon heftig, also, dass das Leute dann nach wie vor, und das war aber eine emotionale Abstimmung, es ging gar nicht mehr um die Sache, sondern ich glaube, es ging vor allem darum, den Schwurblern und Vollidioten und Maßnahmenverweigerer noch einmal eine auszuwischen. Das ist, das finde ich so traurig. Und da ist ein großer Teil natürlich, da bin ich schon gespannt, wohin die Reise geht. Weißt du, eben so wie Leute auch sagen, ja, das wissen wir doch, hey, und machen wir das Ziel in den Krieg, wo ich immer denke, ich glaube, ihr wollt nicht in den Krieg ziehen. Ich meine, der Opa meiner Frau, der war auch in der Wehrmacht, und wenn er über Krieg hat, der hat nicht viel erzählt, sondern hat nur immer gesagt, es war so schlimm, ich will eigentlich gar nicht darüber reden. Und es ist dumm, dass diese Generation stirbt. Weil, ja, da bin ich, und trotzdem bin ich der Meinung, ich kann nur was bewirken, wenn ich selber positiv bleibe und eben den Menschen auch wieder positiv begegne, auch wenn sie vielleicht Dinge gesagt haben, die einfach unschön waren. Ich weiß das auch von 2, 3 Kollegen, und ich habe ihnen auch gesagt, guck mal, ich kann dich nicht einfach jetzt nicht mehr mögen. Ich hab dich ja mal geliebt, oder ich war dein Fan oder was auch immer, also ich für mich. Und deshalb mag ich die immer noch. Aber wenn sie darüber reden wollen, können sie das, aber ich würde sie jetzt nicht drauf ansprechen. Müssen sie selber wissen. Ja. Aber ich begegne ihnen nett, weißt du, also, und nicht angestrengt nett im Sinne von, oh, ich muss mich verstellen, nein. Sondern ich greife einfach den Faden auf, weil es ist dann für die sehr oft so, oh ja, weißt du, und dann so, hey, ciao, wie geht's? Also, wie, der spricht noch mit mir? Wo ich denke, ja, du kannst gerne mit mir darüber reden. Und dann, da ging es damals auch, als es noch so voll in der Zeit war, du bist da nicht evidenzbasiert und bla, und die Wissenschaft sagt, und stay at home und bla und so, und dann stehst du da, ich sehe es halt ein bisschen anders, ja, aber wegen dir geht alles weiter. Und heute ist es halt schon ein bisschen anders, aber wollen nicht. Aber ich glaube, die sprechen dann drüber, wenn sie merken, dass man ihnen vielleicht auch nicht böse ist.
Ja, natürlich. Ich glaube auch. Und ich glaube natürlich auch, dass es, wie was ich vorhin auch so ein bisschen meinte, dass man natürlich auch gedacht hat, okay, man unternimmt irgendeine Maßnahme, sagen wir mal, man zwingt jetzt die Leute, sich zu impfen, und dann ist es gut, dann ist es fertig.
Ja, also
man hat so
klar.
Dieses, man suchte einfach auch, weil man so verzweifelt war, suchte auf
dieser
Seite nach einer Lösung.
Mhm.
Das, also ist auch, finde ich, nachvollziehbar. Und ich finde so, ist mir eben gerade eingefallen, so die ganz leichten Nachwirkungen noch aus dieser Corona-Zeit. Ich hatte auch mal, muss ich leider zugeben, auch mal eine Dating-App. Ja, das in meinem Alter ist es ja eher ungewöhnlich, bei jungen Leuten sogar normaler, wobei die Carla ist da anderer Meinung, aber trotz alledem. Und da gab es tatsächlich bei einem großen Anbieter, gab es die konntest du dann ankreuzen, geimpft oder nicht? Ja? Also heute noch, das war jetzt vor kurzem, ja, also nicht vor kurzem, aber vor einem Jahr oder so war das, ja. Geimpft oder nicht, so. Und dann hast du so gedacht, okay, das heißt, das liest dann jemand das Profil, guckt der, oder der kann sogar auch ankreuzen bei sich, Leute, die nicht geimpft sind, möchte ich gar nicht sehen. Und da habe ich gedacht, das ist schon so, noch so eine Nachwirkung dieser Zeit.
Ja. Ja.
Weil eigentlich, wenn ich jemanden kennenlerne oder eine Frau kennenlerne, wollte ich jetzt eigentlich gar nicht über das Thema so stark sprechen. Also nicht sagen, sag mal, bist du eigentlich geimpft?
Ja, ja, genau. Man muss ja nicht immer auf die Frage immer, bist du geimpft?
Ja.
Da habe ich immer gesagt, hattest du Sex? Weißt du, so einfach Gegenfrage. Weil ich finde es privat, muss ja jeder für sich selber entscheiden.
Ja,
ja. Ja, es ist in Amerika ist es mittlerweile so, dass die so, dass sie auch sagen, also ich möchte lieber mit einem Ungeimpften zusammen sein, weil man weiß ja nicht, was alles im Blut ist etc. Ich hatte mal eine Freundin, die hatte Panik, weil ich habe so gerne Rindfleisch gegessen. Und da hat jemand gesagt, der BSE, also ich meine, man weiß gar nicht, was du da, hey, ja, weißt du. Und ich so, dann habe ich vor ihr dann immer Salat und Fisch gegessen. Aber heimlich dann Fleisch, also ist so saublöd. Also,
ja, also ja. Ich meine, in der Corona-Zeit, wie gesagt, war das natürlich ein Thema und da gab es ja auch dann Klar. die Gruppen, die haben gesagt, okay, und ich habe nicht mehr so viel Kontakt zu ihm, weil er ist vielleicht nicht geimpft oder er sieht das anders oder auch umgekehrt, er ist geimpft ja. und er ist total der Hardliner. Aber ich dachte so, dann jetzt, wo ja die Zeiten so ein bisschen sich verändert haben, dass das noch ein Thema überhaupt ist in so einer... Wobei manche Sachen sind ja auch geblieben. Es sind ja auch, glaube ich, auch noch so Plexiglas-Sachen auch manchmal geblieben, noch bei irgendwelchen Empfängen in der Lobby. Das gibt es
ja,
auch
ja,
noch.
Ja, ja, ja.
Also manche oder auch so Hygienespender sind auch geblieben. Manche Sachen sind ja geblieben und vielleicht ist das auch eine gute Sache. Ich weiß es nicht. Ja.
Ja, ja, muss ja jeder für sich selber wissen. Weißt du, oder herausbekommen, auf welcher Seite ist der gestanden. Du gehst ja manchmal so zu Empfängen und dann denkst du so, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen? Und ja. dann merkst du, ah, hier kann ich locker reden.
Ja, ja, genau. Genau.
Und, aber vielleicht ist das auch nicht schlecht. Wobei ich auch feststelle, es gibt viele, die sagen, boah, scheiße, ich habe mich echt da dämlich angestellt oder ich habe den ganzen Scheiß mitgemacht und eigentlich bin ich sauer, weil, wie gesagt, ich habe um mich herum viele Menschen, die ganz arg Probleme haben. Und ja, aber eben deshalb sage ich, bräuchte es diese Aufarbeitung, um eben wieder miteinander zu gehen. Und das, die Spaltung war halt krass. Das war wirklich krass. Also sowas habe ich echt in meinem ganzen Leben nie erlebt. Weißt du, dass man gesagt hat, saurer Regen, Tschernobyl, Vietnamkrieg, dann waren die anderen, Irak, bla und so. Ich meine, wir sind ja auch mit so Endzeitstimmungen groß geworden oder die Welt geht unter, ich weiß, im Spiegel zweimal der Kölner Dom unter Wasser. Und bis heute jetzt nicht unter Wasser. Und dann, man hört sich heute so alles an. Und du musst echt aufpassen, was du sagst, sonst bist du ein Putin-Versteher, Corona-Leugner, AfD-Lieb. Weißt du, was? Ich bin gar nicht. Ich höre einfach zu. Ich versuche, mir meine Gedanken zu machen. Ich höre allen Wissenschaftlichen mit Interesse zu. Aber beim einen oder anderen stelle ich dann schon fest, ist ein Zusammenkommen gar nicht geplant, Frieden auch nicht oder es geht ums Geschäft. Und weißt du, so diese Lockerheit, die man früher hatte, früher gab es im Bundesgesetz, Bundesverfassung, ein Gesetz, dass jede Gemeinde oder jedes Dorf eine Kneipe haben muss. Das heißt, die Leute sind von der Kirche in die Kneipe gegangen, da haben sie politisiert. Ja. Man hat gesprochen. Und das hat man vielleicht ein bisschen weniger, weil alle dann plötzlich in diesem Scheiß-Handy sind. Das heißt, das Gespräch, was du und ich führen, das findet viel weniger. Du steigst irgendwie in den Zug ein und da sind alle im Handy vertieft. Ja, ich auch. Ich gehöre ja auch dazu. Ich mache mich ja nicht frei. Ich sage, die anderen sind voll Idioten. Ich habe manchmal Phasen, da ist 4 Stunden lang. Und dann denkst du, was habe ich eigentlich heute Nacht gemacht? Reels, bla, mich so... Und ich habe also für mich wirklich gelernt, das Teil auf die Seite zu legen. Das muss man den Kindern leg's auf die Seite. Konsumiere weniger TikTok und bla und so. Weißt du, ich bin da ja überall auch dabei als Werbetool. Aber eigentlich muss man lernen, eben mit diesen Dingen so umzugehen, dass ich sage, ich gehe raus, ich gehe spielen, die Kinder sollen sich wieder treffen. Das ist ja auch so eine Sache. Ich bin in einem Viertel aufgewachsen mit ganz vielen Kindern. Und dann haben die verschiedenen Mütter haben, und waren halt Mütter damals, haben halt dann auf die Kinder geguckt, gar gesagt, keine Kita. Das heißt, die Gesellschaft war angehalten, Sozialitäten zu schaffen. Und heute wälzt man alles auf den Staat ab, möglichst viele Kita-Plätze, aber wenn du dir mal überlegst, du gibst dein Kind 5 Tage, 8 Stunden ab und hast dann noch die falsche Kita-Betreuung, dann Prost Mahlzeit. Das Kind kann gar nicht. Also Schweden, was jetzt über 30, 40 Jahre genau das auch gehabt hat und gegeben, die merken, da mit vielen psychischen Schäden verbunden und nicht so eine gute Idee. Weißt du, dass man die Möglichkeit hat? Kein Thema. Ich finde, es müssen auch Menschen unterstützen. Aber grundsätzlich musst du selber auch gucken, dass man eben so eine Sozialität schaffen kann oder sich auch auf andere Menschen einlässt. Aber man will das ja irgendwie gar nicht mehr. Also so dieses, die Alten da, wir hier, die da draußen. Es wird alles so... Und da macht der Staat große Fehler. Aber Politik, ich sage, was der Politik fehlt, ist Kreativität und Innovation. Aber das würde eben schon in der Schule anfangen. Du müsstest in der Schule eben nicht Gesellschaftssoldaten erziehen, sondern Kinder mal fragen, was möchtest du, wohin geht der Weg, was ist deine Reise? Es wäre spannend, es wäre super spannend.
Ja, es wäre schon spannend. Es ist natürlich schon eine gewisse Utopie, weil natürlich die Leute, die in der Schule arbeiten, auch dann ihren Job da machen und auch wieder abhängig sind von irgendeinem. Also es gibt immer einen, der dann über dir steht, der für den du was machst, der dich dann anscheißt, wenn du es nicht machst. Und so. Es ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube aber auch, was du jetzt sagtest mit diesem Kita-Thema, ist, glaube ich, einfach da auch, dass man sagt, wenn es zu normal wird, also wenn man sagt, es gehört dazu fast schon, ich habe ein Kind, vielleicht wie ich mir auch irgendwas anderes kaufe, habe ich jetzt auch ein Kind und das geht dann immer in die Kita. Für die Leute, die halt das brauchen, weil sie brauchen, müssen arbeiten oder was auch immer, sie das wirklich müssen. Das ist eine andere Geschichte, aber wenn du das so normalisierst irgendwann, dass alle sagen, ja wieso denn nicht? Oder wieso soll ich nicht meine Eltern abschieben ins Altersheim? Warum? Nicht, das machen alle. Und dann wird es, glaube ich, schwierig. Also ich glaube, es wird immer schwierig, wenn sich was zu sehr normalisiert und man auf einmal gar nicht mehr merkt, was ist nochmal normal? Das ist doch normal, oder? Also so.
Ja, oder zumindest du schaffst eine Möglichkeit, wo beide arbeiten können, aber sich eigentlich dann die Zeit auch zu Hause teilen. Mhm. Also ich habe das große Glück und Privileg gehabt. Also ich bin untertags viel da oder was auch immer. Wir teilen uns das. Also die Kinder, ich habe die Kinder auch mit großgezogen. Das ist eine super Sache, wenn man Kinder großziehen darf. Weil Kinder relativieren auch, gerade wenn du in der Öffentlichkeit stehst, weißt du so, ich habe die Großen auf Bühnen gespielt und sie sagen, ja, bist schön, Papa, guck mal hier den Lego-Baukran. Was? Und dann sitzt du plötzlich alleine da und spielst noch Lego und die Kinder sind schon weg.
Ja.
Kennt jeder. Und ich glaube, wir müssten uns mehr darüber Gedanken machen oder die Politik, wie schützen wir die Familie oder wie fördern wir die Familie oder wie fördern wir das Zusammenleben, weil alles fängt ja bei dir und dann in der Familie an, das ganze gesellschaftliche Leben. Und wenn wir da trainieren, die Kinder auch streiten, diskutieren, nachgeben, kämpfen für was. Und auch immer mit dem Wissen, ich verliere aber die Liebe nicht. Wenn du das aktiv hast, in einer positiven Form, dann haben wir ganz bestimmt eine viel empathischere Gesellschaft. Man kann sagen, ja, das ist jetzt nett ums Eck gedacht oder utopisch. Naja, man muss halt einfach mal überlegen, wie könnten wir das schaffen? Und wenn du dir überlegst, wofür man so viel Geld ausgibt, also... dann wäre es bestimmt auch möglich, das Geld sinnvoll einzusetzen, damit man eben auch, auch wieder bereit ist, wenn es einem gut geht, etwas von seinem Geld abzugeben. Ich habe letztens auch mit einem Freund darüber gesprochen, wir haben einen Bankier, der verdient 14 Millionen im Jahr, wo ich auch sage, der wäre bestimmt auch glücklich mit 4 Millionen. Und ich bin wirklich alles andere als ein Kommunist. Aber nein, wenn du dann sein Leben anguckst, da reichen eben 4 Millionen nicht. Der muss 14 verdienen. Weil er will ja mit der Yacht in die Ferien.
Es fehlt ihm was.
Fehlt ihm was. Und deshalb, ich habe für mich immer gedacht, wenn ich was habe, ich teile das gerne oder ich spiele also Benefizgeschichten und das müssen die Leute auch gar nicht wissen. Das ist zum Beispiel eine Sache, ich nehme es nicht dem Staat übel oder den Politikern, aber ich hatte damals noch die Durchschlagskraft, dass ich eben aufgrund der vielen Termine, die ich gespielt habe oder die Musicals, die ich produziert habe etc., habe ich Arbeit generiert, also Leute in Arbeit genommen. Und das kann ich im Moment nicht, weil, also mir, also immer noch Klagen auf hohem Niveau, aber die Projekte, die ich hatte teilweise 70 Angestellte, weißt du, wenn du ein Musical machst. Und die haben auch wieder Steuern bezahlt und auch wieder, und das hat, da hat man auch viel kaputt gemacht, auch wirtschaftlich. Ich meine ja, das Ganze, das, also wir Schweizer gucken natürlich mit großer Sorge nach Deutschland, weil da sagst du dir echt auch so, die haben nicht mehr alle an der Ampel, an der Waffel. Ich meine, eine Ampel, wo drei Lichter gleichzeitig leuchten, das ist, glaube ich, auch schwierig. Und ich sage ja gar nicht, dass das alles nur Trottel sind. Ich glaube, jeder will sein Bestes geben, aber hin und wieder denkst du auch so, also auch die Bündnisse, die jetzt geschlossen werden, macht ihr das wegen Machterhalt oder weil ihr es wirklich ernst meint? Weil von der Ideologie seid ihr ja meilenweit auseinander. Und dann denkst du, ihr macht es nicht für die Leute, ihr macht es eigentlich dann für Machterhalt. Ist jetzt mein Denken, aber weißt du, und das schwappt ja auch in die Schweiz rüber. Oder Europa macht ja Druck auf die Schweiz. Und die Schweiz ist eigentlich immer sehr gut gefahren, dass sie klein geblieben ist. Und ich sage jetzt mal, ihre Geschäfte selber gemacht hat. Und mir wäre es manchmal lieber, wir hätten wieder die einzelnen Länder und man treibt Handel miteinander, aber man achtet auf sich. Man guckt nicht immer nach außen. Wir gucken ja immer nach außen, was geschieht in Amerika, in Russland, in Israel, was geschieht da und dann noch Gelder da. Aber eigentlich ablenken von dem, was wirklich ist, von unseren eigenen Geschichten und Befindlichkeiten. Und das braucht, glaube ich, auch Mut zu sagen, hey, ganz ehrlich, bevor wir anderen helfen können, müssen wir uns zuerst mal selber helfen, selbst helfen. Und wenn das klappt, dann können wir ja vielleicht den Blick wieder nach außen geben. Ich kann auch überall, allen Familien kann ich Ratschläge geben, aber in meiner eigenen Familie nicht gucken. Das ist eigentlich logisch, aber...
Ja, ich glaube, dass es halt schon auch wehtut, dann selbst auch hinzuschauen. Also ich glaube, auch hier so würde das sehr wehtun. Die Leute wollen ja irgendwas haben an Politik, wo sie sagen, ja, ist irgendwie alles okay. Weil die haben dann wieder mit sich auch selbst sowieso zu tun.
Absolut.
Und so wirklich, dass man was verändert, sage ich mal. Und wir hatten es vorhin ja gerade über das Schulsystem oder was auch immer. Das sind ja alles so Baustellen, wo man sagen könnte, ach, da können wir doch mal was Kleines verändern. Ja. Aber das ist mit Anstrengungen, da muss es auch jemand geben, der es macht. Wer macht's? Also es ist so schwierig, glaube ich.
Deshalb darf man, glaube ich, auch nicht immer auf die Politiker einhauen. Politiker müssen liefern. Und deshalb sage ich auch, ich habe das Verständnis, wenn Corona wollten die Leute einfach, mach was, liefere. Guck, dass es vorbei ist. Oh, da sagen Leute, da so, Info, gut, dann ist es vorbei. Und verstehe, und wenn du nicht machst, dann treibt dich die Presse, treiben dich die Medien eben wie die Sau durch die Gasse. Und das ist genau der Punkt. Und wir müssen nicht nur über die Politiker fluchen, sondern wir haben sie ja gewählt. Und dann soll sich jeder eben auch einbringen und sagen, okay, dann gehe ich in die Politik. Wollte ich auch. Also ich habe auch gesagt, ich stelle mich zur Verfügung für einen Posten. Und das hat dann nicht geklappt, weil als, ich sage immer, Parteiloser stehen die Chancen gering. Aber ich sage auch, ich hätte es wirklich gerne gemacht. Auf der anderen Seite lobe ich mir den Spruch von Loriot, der beste Platz für einen Politiker ist das Wahlplakat. Dort ist er tragbar, geräuschlos und leicht zu entfernen. Und dann dachte ich, ja, so leicht entfernt werden möchte ich auch nicht. Aber es ist halt schon so. Ich meine, und ich hätte mich aber dann auch entscheiden müssen. Also angenommen, ich wäre gewählt worden, hätte ich in die Politik einsteigen müssen, ehrlicherweise, und dann halt Kabarett auf die Seite legen. Ist so. Weil das ist richtig viel Arbeit. Mhm. Die haben richtig viele Dossiers, die du lesen musst. Mhm. Schlimm ist dann eben, wenn ein Minister verantwortlich für Dossier schlag mich tot, Militär, Gesundheit, Finanzwesen sein Dossier nicht kennt und dann in einer Talkshow ist. Das ist dann blöd.
Aber das hätte ich mir auch bei dir vorstellen können. Arnold Schwarzenegger hat es ja vorgemacht, von daher, der ist ja auch, hat ja auch wieder Filme.
Ich habe nicht so viele Muskeln wie er.
Das kann ich jetzt nicht überprüfen, aber gut, okay, ich glaub's dir mal. Aber ich würde sagen, dass wir heute schon für etwas Dialog gesorgt haben, oder? Also wir haben schon
ja, ein bisschen, sicher.
Ich glaube, die Aufarbeitung generell von diesem Thema, wenn man sie denn auch irgendwann macht, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen so im großen Stil. Aber ich glaube, es gibt immer mehr so kleine Sachen, die so ein bisschen sich entflammen und wo Leute mal sagen, okay, wir müssen mal drüber reden. Weil ich meine, ich finde schon im Konsens sind sich doch immer mehr Leute einig, dass vielleicht viele Sachen auch nicht so gut gelaufen sind in der Corona-Zeit. Und das kann man auch öffentlich mittlerweile sagen. Das kann man auch im deutschen Fernsehen mittlerweile sagen und wird nicht zensiert und so weiter. Also das hat sich schon verändert. Und das kommt vielleicht das wieder zum Tragen, was du vorhin gesagt hast, nämlich der Glaube an die Menschheit und das Vertrauen auch in die Menschen wieder. Ich finde, das ist ein ganz schöner Abschluss, weil das wollen wir ja eigentlich alle. Weißt du, also deswegen bist du vielleicht auch zum Kritiker geworden.
Weil ja, ich habe heute gerade eine Redaktion vorgeschlagen von einer, ich sage jetzt mal, Zeitung, die eher so links ist, habe gesagt, hey, lasst uns doch mal so einen schönen heißen Stuhl machen. Holt die 15 Blogger, die richtig über mich herziehen und dann dürfen die mir mal alle Fragen stellen. Weil sie verbreiten einfach viele Lügen auch oder sie fördern sie immer. Und dann sitzen wir zusammen, kann mir jeder alles sagen. Ich setze mich hin und ich rede mit denen. Und ich bin überzeugt von, ich glaube das, wir gehen alle raus, wir schütteln uns die Hände. Vielleicht mag mich der eine oder andere immer noch nicht, aber wir begegnen uns als Menschen, wo der eine sagt, ah, vielleicht muss ich mich ein bisschen zurückhalten. Weißt du, die sitzen ja da, Meldung raus, blablabla. Und ich denke, das wäre eine schöne Sache. Also sie waren auch offen für ja. Ah ja, warum auch nicht? Ja, da könnte man mal aufräumen mit gewissen Geschichten. Mhm. Aber dein Wort, dein Schlusswort war eigentlich richtig gut. Sehe ich auch so.
Ja, deins auch. Das ist ja vielleicht auch für die Zukunft. Vielleicht sehen wir sowas ja bald mal. Und das wären ja vielleicht, ich weiß ja nicht, ob die ganzen Blogger dann, was für eine Generation das ist. Aber deswegen habe ich das vorhin auch gesagt, die jungen Leute, die nachkommen. Man schimpft zwar auch gern auf sie, aber da sind viele gute Leute dabei.
Ja, super. Die Mehrheit ist super. Richtig coole.
Ja, die das nochmal ganz anders sehen und vielleicht auch ganz anders anpacken. Und so soll es ja auch sein. Also, lieber Marco, vielen, vielen Dank für deinen Besuch hier. Ich fand es ein ganz tolles Gespräch mit dir. Es war wirklich mir ein Fest, mit dir zu sprechen.
Wo bist du zu Hause? Entschuldigung.
In Darmstadt. Oh, das ist in Hessen bei Frankfurt am Main.
Okay, ich muss mal überlegen, wo ich da in der Nähe spiele, aber ich würde mich super freuen, wenn wir uns da persönlich kennenlernen.
Ja, sehr gerne, wer weiß, vielleicht ergibt es sich mal, wenn du hier in der Nähe bist. Also das muss man auch nochmal sagen, du bist ja auch auf Tournee in Deutschland, also für die meisten Zuhörer habe ich natürlich in Deutschland, ein paar auch in der Schweiz. Ich hatte schon mal jemand vom, den Markus von Kennel heißt er, der ist bei Tele Bern, glaube ich. Kennst du ihn? Der war mal in meiner Sendung, aber nur wegen, weil er so ein Spielzeugsammler ist auch, tatsächlich privat. Und du bist mein zweiter Schweizer, das kann man schon mal sagen.
Cool, vielen, vielen Dank. Hat richtig Spaß gemacht, vielen, vielen Dank.
Ja, also die Tourneetermine verlinke ich nochmal für alle, die sich dafür interessieren. Bleib noch kurz dran, aber ganz offiziell, ich wünsche dir erstmal alles, alles Gute für die Zukunft und dann hoffentlich bis bald in echt.
Ja, danke. Gleichfalls.